Vielen Dank für die Einleitung. Hallo an alle, schönen guten Nachmittag. Ich möchte jetzt einfach mal gute nächste Stunde dazu nutzen, so ein bisschen darüber mit euch zu reden, wo meiner Erfahrung nach Linux gerade im Einsatz ist, besonders im Automotive-Umfeld, was es für Schwierigkeiten, für Herausforderungen gibt, wie die aktuell gelöst werden. Und am Ende oder im letzten Teil des Vortrages möchte ich einfach mal ein Konzept vorstellen, wie man de facto ein Fahrerassistenzsystem, wenn man das entwickelt hat, leicht auf eine Embedded-Architektur, wie zum Beispiel den Raspberry Pi oder was anders geartetes, übertragen kann. Der Sinn und Zweck der ganzen Sache ist, vielleicht mal in die Zukunft zu schauen und sich zu überlegen, wie man den Entwicklungsprozess, über den ich dann kurz reden werde, den es heute typischerweise in einem Automobilumfeld gibt, verkürzen kann und effizienter gestalten kann. Und das soll einfach mal ein Vorschlag sein und ich bin dann auf das Feedback gespannt. Okay. Wenn ihr Fragen habt, würde ich das begrüßen, wenn wir die gleich einbauen. Wir haben die Zeit, also es ist jetzt alles nicht so knapp durchgeplant, dass es hier auf jede Sekunde ankommt. Insofern wäre dann mittendrin genau die richtige Stelle. Ich werde ein paar Folien zeigen und das Ganze auch durch ein paar Live-Demos untermauern. Ich habe ja so viel Technik mitgebracht, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit extrem hoch ist. Ich hoffe dennoch, dass Murphy, weil ich es ja jetzt gesagt habe, rausgeht und nichts kaputt geht. Okay, die Linux-Tage laufen jetzt schon eine ganze Weile, also die 2014er. Und es gibt hier ein paar Vorträge, die ziemlich gut zu dem passen, was ich eigentlich hier erzählen möchte oder initial wollte. Aufgrund der Sachen, die schon viel mehr im Detail, zum Beispiel gestern besprochen wurden, werde ich einige Sachen heute etwas knapper halten. Stehe natürlich aber noch für Diskussionen und Fragen zur Verfügung. Denke aber, dass die dedizierten Vorträge, die sich nur mit diesen Aspekten beschäftigt haben, natürlich einen viel tieferen Einblick mit dem Grobverständnis liefern können. Insofern bin ich hier eher Nutzer dieser Features, die vielleicht sonst relativ alleinstehend diskutiert werden. Konkret heißt das also, Echtzeiterweiterung im Linux-Kernel, was habe ich da jetzt schon standardmäßig dabei, was bringt mir das und was bekomme ich zum Beispiel durch diese Realtime-Patches, die immer wieder oder im Moment immer noch auf den Standard-Kernel angewendet werden müssen. Wie würde sich das zum Beispiel auf das, was ich hier zeige, auswirken? Das zweite, ein interessanter Punkt, den ich am Ende nochmal aufgreifen möchte, viele Embedded-Architekturen, die man heute so bekommen, kaufen kann, haben irgendwelche, ich sag's mal, Co-Prozessoren an Bord, ob das Grafikprozessoren sind oder dedizierte mathematische Einheiten, was auch immer. Problem, die sind nicht standardisiert. Dort ist aber Potenzial da, logischerweise, besonders wenn man über sowas wie ein Fahrerassistenzsystem redet, wo Algorithmik ganz stark drinsteckt, kann man sich ja vorstellen, es wäre schlau, wenn diese Algorithmen natürlich auch diese dedizierten Einheiten der Embedded-Systeme benutzen. Also das ist sozusagen ein nächster Schritt, schauen wir uns im Ausblick da nochmal an. Der dritte Punkt, ganz klar, wenn ich hier was mit Embedded Linux sage, ist die Frage, na, was ist denn das denn für ein Linux, was du hier hast? Und de facto habe ich sowas Ähnliches gemacht, was bestimmt gestern in dem Vortrag lief. Das heißt, relativ schnell mit Bordmitteln mir eine eigene, für meine Zwecke geartete Mini-Linux-Distribution aufgesetzt. Das sage ich dann nochmal kurz was dazu, wie ich das gemacht habe, was da drin ist. Wird aber in dem Vortrag, denke ich, deutlich detaillierter gekommen sein und vielleicht findet ihr das ein oder andere wieder. Oder denkt sogar, ey, der hat es ja ganz anders gelöst, wieso das? Last but not least, hier nicht ganz so relevant, das Problem des Bootloaders. Insbesondere auf Embedded-Architekturen in der Industrie hat man die Herausforderung, dass man sich erstmal mit dem Bootloader abkämpfen muss, weil das alles ein bisschen anders läuft, als wir das so vom PC kennen. Das Schöne hier wieder, an diesen, sag mal, Heimanwender, ARM-Architekturen, Bastel-Architekturen, hier ist das relativ leicht gelöst. Da gibt es eine FAT-Partition, dort liegen ein paar Dateien drauf, da konfiguriert man de facto den Bootloader und der Rest geht von alleine. Das heißt, genau der Punkt ist für das, was ich hier zeige, nicht relevant, nämlich dieser Bare-Box-Bootloader. Wenn man das aber wirklich in der Industrie einsetzt, dann wird es ganz schnell relevant. Also um das große Bild dann nochmal abzuschließen, warum das bei mir heute hier außen vor ist, liegt an meiner konkreten Ausprägung der Architektur. Im echten Leben müsste man sich damit auseinandersetzen. Was wird euch erwarten? Ich werde am Anfang, um die Mittagszeit, die Suppentopfzeit ein bisschen zu überbrücken, mit ein paar einleitenden Worten, wo Linux halt eingesetzt wird, wo Embedded Linux eingesetzt wird, wer alles was damit macht, ohne es vielleicht zu sagen, und warum man es macht. Sprich, welche Features von Linux sind denn eigentlich so relevant, dass man sagt, okay, wir schmeißen alles weg, was wir in der Vergangenheit hatten und machen es alles neu. bisschen plakativ, aber da soll es hingehen. Ich möchte ein kurzes Beispiel zeigen, Linux im Fahrzeug. Das ist ein Projekt an der TU Chemnitz. Möchte ich hier noch ganz kurz vorstellen. Dort ging es darum, in einem Forschungsprojekt eine Carsharing-Flotte auf Basis von Elektrofahrzeugen zu demonstrieren. Und damit das Ganze ein bisschen schick nutzbar ist, buchen per Web, Smartphone und freischalten mit dem Mitarbeiterausweis, haben die Jungs da Tiefenintegration in den Fahrzeugen vorgenommen mit Linux. Will ich noch mal ganz kurz vorstellen, was man da machen kann und wie gut das funktioniert. Und das Letzte, was so ein bisschen auch sozusagen mein Hintergrund ist, also ich arbeite bei der Firma Baselabs im Moment, die sich genau mit dem ersten Teil auseinandersetzt. Wir bauen Softwareprodukte, mit denen man Fahrerassistenzsysteme entwickeln kann. Egal, das ist erstmal so gesagt. Und die Frage ist aber, wie kriege ich denn dieses Fahrerassistenzsystem, was man dann entwickelt hat, wie bekomme ich denn das auf eine Zielplattform, wenn ich das jetzt nicht in C-Code niederschreiben möchte? Und genau das möchte ich heute mal in einem Konzept demonstrieren und zur Diskussion stellen. Wo ist überall Linux drin? Ich denke, man kann erstmal, oder was heute klar ist, mindestens 80% nehme ich an, haben sie in der Hosentasche Android-Telefone. Ist ganz klar, das ist der große Treiber für die Embedded-Entwicklung in den letzten Jahren gewesen. Google hat da viel beigesteuert, viel auch gemacht, was nicht im offiziellen Kernel ist. Komme ich dann nochmal darauf da zurück sprechen. Es gibt Alternativbestrebungen, die andere Konzepte verfahren. Man sieht aber hier schon eine Tendenz, die es quasi in der Vergangenheit bei Linux so nicht gab. Sobald man in Embedded schaut, wird es plötzlich akzeptiert, dass man versucht, dass Lösungen nicht upstream wieder hochgemerged werden. Das heißt, Firmen haben teilweise ihre eigenen Repositories, ihre eigenen Kernel-Versionen. Das ist so im Desktop- oder Serverbereich erstmal relativ unüblich. So für die große Masse, würde ich zumindest behaupten. Im Embedded-Bereich ist es aber eher der Standardfall. Also die wenigsten Embedded-Produkte benutzen den Standard-Kernel. Also das ist der große Treiber. Jetzt gibt es aber noch andere Felder, in denen heute Linux zum Beispiel benutzt wird. Messtechnik. Vielleicht kennt der ein oder andere Oszilloskopen von Wandel und Goltermann. Die aktuelle Produktgeneration hat Embedded Linux jetzt drin, also Linux. Statt früher war es, glaube ich, VxWorks. Haben die komplett umgebaut. Es gibt Prüftechnik, also zum Beispiel der TÜV. Der macht ja bei der Hauptuntersuchung, nutzt er die Schnittstelle in ihrem Fahrzeug, also diese OBD-Schnittstelle. Und was er dafür benutzt, das Gerät, der sogenannte HU-Tester, der wird in der nächsten Generation auch auf Embedded Linux laufen. An dieser Stelle gibt es das, also wenn Sie das nächste Mal beim TÜV sind, denken Sie dran, wird mit Linux getestet, Ihr Fahrzeug. Es gibt natürlich Haushaltsgeräte, da möchte ich einfach nur mal zum Beispiel Miele nennen, Richtung Smart Home. Das heißt, wenn man die ganze Internetkonnektivität plötzlich braucht in seiner Waschmaschine, liegt es auch auf der Hand, dass man natürlich ein Betriebssystem nimmt, was das alles mitbringt. Das ist schon einer der ersten Gründe, warum man wechselt. Bei Linux ist de facto mehr an Bord standardmäßig im Vergleich zu traditionellen Echtzeit- oder Embedded-Betriebssystemen. Hausgeräteautomatisierung, der eine oder andere mag es kennen, ELV bietet solche Geräte an, kann man sich also der Mitbewerber von Konrad, mit dem man zu Hause seine Lichtschalter oder Heizung steuern kann, steckt Embedded Linux drin. Das sind alles relativ junge Sachen, in den letzten 2-3 Jahren entstanden, aber ich wollte damit nur erstmal sagen, das geht los und nicht jeder sagt, dass er es macht, aber es wird gemacht. Und vielleicht noch ganz groß oben, Fahrzeug. Dort ist es gerade so, dass also die ersten Fahrzeuge inzwischen rollen auf den Straßen, vielleicht nicht auf den europäischen, aber auf den japanischen und auf den amerikanischen. Nissan und General Motors benutzen inzwischen Linux in den Infotainment-Plattformen, also das, was man im Navigationssystem sieht. Das erstmal so ein bisschen zum Hintergrund. Das ist also alles so in den letzten 4-5 Jahren entstanden mit einer ziemlich starken Kurve. Es gibt also große Automobilzulieferer in Deutschland. Wenn man da vor 4 Jahren Linux gesagt hatte, hat man eine Abmahnung bekommen. Inzwischen haben die Entwicklungsabteilung mit 400 Mann, die nur Linux machen. Also schwarz-weiß. Man kann einfach auch komplett umkippen. Ist halt immer eine Frage, was fragt der Kunde nach und wie gut geht es denn am Ende. Ich denke aber, man kann es als Erfolg werten, zumindest im Moment. Das ist jetzt nicht von mir, steht aber unten drunter, von wem es ist. Ist übersetzt, vielleicht war ja jemand dort. Das Zitat soll sozusagen die letzten 10 Jahre resümieren. Also man hat vor 10 Jahren im Spaß gesagt, naja, lasst uns doch die Weltherrschaft an uns reißen. Das Problem ist, es ist quasi automatisch von alleine passiert. Also die Durchdringungsrate ist im Verhältnis oder ist deutlich höher, als man es erwartet hat. Ich würde fast sogar sagen, es hat erfolgreicher funktioniert als auf dem Desktop. Mit weniger Bemühung. Aber warum? Man kann natürlich richtig Geld damit verdienen. Das heißt, dieser Embedded-Bereich ist ein wachsender Markt. in dem es auch diese Konkurrenz in der Form nicht gibt, an der man sich messen muss. Linux ist de facto ein bisschen alternativlos, also es steht quasi alternativlos da, weil es nichts gibt, was quasi den Funktionsumfang hat, offen ist, auf das man aufsetzen kann. Okay, das nur so als Einleitung. Ganz kurz nochmal, um sozusagen alle ein bisschen abzuholen. Ich denke, vielen ist das bewusst. Wenn ich hier von Linux oder Linux-Distribution rede, und das ist besonders dann wieder im Industrieumfeld wichtig, dass man das nochmal klarstellt, müssen wir immer die zwei großen Teile uns vorstellen. Wir haben also auf der einen Seite den Linux-Kernel, den wir irgendwo bei kernel.org zum Beispiel runterladen können, das eigentliche Betriebssystem. Und wir haben, ich habe es jetzt mal Tools dort genannt, das sind Bibliotheken im weitesten Sinne, das können aber auch Anwendungen sein. Auf dem Desktop-Betriebssystem ist es halt eine ganze Palette. In einer Embedded-Umgebung ist es manchmal sogar genau nur ein dediziertes Programm, was gestartet wird. Na, das hängt dann ein bisschen davon ab. Also die beiden Extreme gibt es. Volle Tool-Landschaft mit riesen Repository, sind wir gewohnt. Oder nur ein dediziertes Programm, was de facto vom Linux-Kernel gestartet wird und dann die ganze Zeit läuft. Das kommt quasi fast schon im Mikrocontroller, wenn man es mal so abstrahieren will, entgegen. Solche Konzepte gibt es aber. Und auch sowas werde ich dann mal kurz vorstellen, wenn ich demonstriere, wie man es zum Beispiel schafft, ein System innerhalb von 3 Sekunden mit einer Anwendung zu versorgen, für einen ganz dedizierten Anwendungsfall. Genau, und deswegen also diese Trennung. Und ja, man muss immer kurz genau überlegen, von welchem Teil man gerade spricht, welchen man austauschen will, welchen man nutzen möchte. Linux hat eine lange Geschichte. Ich denke, es ist hier vielen im Raum bekannt. Jahr 91 ging die Entwicklung los, also es ist eigentlich schon ganz schön alt. Es ist formal ein Unix-Klon. Das mag jetzt erstmal so dahingestellt sein, das hat aber für Leute, die wirklich damit arbeiten und besonders die migrieren aus der Industrie, hat das manchmal eine sogenannte Nebenwirkung, weil Unix-Klon heißt erstmal die Frage der Kompatibilität, also da ziele ich auf sowas wie POSIX-Standards ab. Das wird bei Linux ja de facto im User-Space in der Regel gelöst durch die Bibliotheken. Das heißt, der Linux-Kernel selbst wäre nicht POSIX-konform in dieser eigentlichen Formulierung. Es gibt zum Beispiel der Fork-Systemaufruf, wer sich da mal mit beschäftigt hat, den gibt es im Linux-Kernel als solchen nicht. Der heißt da Klon. Der wird uns aber im User-Space, so wie man das POSIX-konform braucht, als Fork angeboten, wird aber durch die Bibliothek entsprechend umgesetzt. Das nur am Rande. Deswegen ist das manchmal wichtig. Ansonsten ist das eher Haarspalterei. Ja, es gibt eine riesige Anzahl von Architekturen. Wichtig dort jetzt nochmal sich klar zu machen, dass es also Systeme mit Memory Management Unit gibt, das sind nämlich die, die wir kennen, PC, das heißt, es gibt eine dedizierte Hardware-Einheit, die sich darum kümmert, dass die Speicherzugriffs- oder potenzielle Speicherzugriffsverletzungen erkannt werden und nur so kann Linux auch sicherstellen, dass die Prozesse sich nicht gegenseitig in den Speicherbereichen rumschreiben. Stichwort Memory Violation, Segmentation Violation, das steckt erstmal abstrakt dahinter. Und jetzt hatte ich ja gesagt, es geht auch ohne. Da ist dann die Frage, ist das dann eigentlich noch ein Linux-Kernel, wenn man den ohne MMU betreibt? Sprich, dann hat man nämlich das Verhalten von früher wieder, wie unter DOS oder unter Windows 3.11, dass jeder in Speicherbereiche des anderen schreiben kann. Also es geht erstmal prinzipiell, ja, hängt eben von der Architektur ab. Gut, jetzt der nächste Punkt, das ist eigentlich hauptsächlich meine eigene Einschätzung, dass ich denke, dass es nach wie vor trotzdem so ist, dass Linux hauptsächlich für den Server- und Desktop-Markt, oder nicht Markt, für den Bereich optimiert und entwickelt wurde. Das kann man an den nächsten Features, die ich gleich mal so aufzähle, ganz gut sehen. Und parallel dazu gibt es aber eben seit den letzten 5 Jahren einen Trend, dass es auch wieder, ich sag mal, nach unten geht. Erst wurde alles hochskaliert, 4000 CPUs, mega viel RAM, und jetzt skaliert es wieder nach unten. 700 MHz Cores, vielleicht doch nur wieder eine CPU, ganz wenig Stromverbrauch. Also Linux will beide Extreme bedienen und das ist schon ziemlich anspruchsvoll. Zum Beispiel auch deswegen, weil es so ein paar Designgrundlagen gibt. Der Linus Torvalds ist ja, ich denke, eine sehr resolute Führungspersönlichkeit. Und im Linux-Kernel heißt das zum Beispiel konkret, wir können ja viele Optionen bei der Kernel-Kompilierung auswählen. Wer aber schon mal geguckt hat, im Scheduler, das heißt der Algorithmus, der entscheidet, welcher Prozess auf der CPU wann rechnet, den gibt es nicht zum Auswählen. Und das liegt eben genau daran, dass der Linus Torvalds sagt, Linux hat gefälligst den einen richtigen und keine Option. Das wiederum ist aber sehr schwierig, wenn man auf der einen Seite 4000 CPUs schedulen will und auf der anderen Seite vielleicht nur eine. Na, also da wird was passieren und das ist immer ein Reibungspunkt. Okay, hier habe ich einfach mal so meiner Meinung nach ein paar Technologien aufgezählt. Ich habe jetzt keine Jahreszahlen dahinter geschrieben. Der eine oder andere kann sich aber vielleicht denken, wann das ungefähr passiert ist, mit welcher Kernel-Version. Das ganz Große war ja eigentlich, womit Linux einen richtig großen Schritt gemacht hat, mehr Prozessorsystemunterstützung. Ich denke, das Wort kennt man ja heute gar nicht mehr so, denke ich, SMP, Symmetric Multiprocessing. Ich denke, ich bin mir gar nicht sicher, ob es mit 2.0 oder 2.2 gekommen ist. Auf jeden Fall war das ein Riesenschritt. Und es hat sich dann konsequent so weitergezogen. Das heißt, Software Rate ist heute immer noch eine Baustelle. Es geht, die Rate-Level werden erhöht. Wir können on the fly neue Sachen dazunehmen. Das ist eine Riesenbaustelle. Logical Volume Management ist ein Riesensubsystem, was jetzt als Device-Mapper sozusagen ansprechbar ist. Wir sehen Entwicklungen wie ZFS, die versuchen vielleicht sogar beides wieder zu vereinheitlichen und Formen des Filesystems anzubieten. Netzwerk, IPv6, Verschlüsselung, Dateisystemverschlüsselung, Secure Linux und angesprochen Verwaltungsmöglichkeiten, um zum Beispiel, wenn man viele CPUs hat, in großen Arrays effizient Prozesse sozusagen in Gruppen von Prozessoren zu schedulen. Also das haben wir alles an Bord und das ist auch schön und gut so. Das brauchen wir auch alles für Server und Netzwerk. Die Frage ist, was brauchen wir davon eigentlich für Embedded? Wahrscheinlich einiges erstmal nicht, sondern wir brauchen ganz andere Sachen. Zum Beispiel wäre es schön, wenn man sich über Stromsparmodi Gedanken machen kann. Und auch da, wisst ihr vielleicht, gibt es inzwischen viele Sachen. Wir können die CPU-Spannung von außen leicht verändern. Es gibt das CPU-Idle-Framework. Dort kann man als Anwendung dem Kernel sagen, welche Latenz man erwartet, weil man die zum Beispiel für irgendeine Berechnung braucht. Und das koppelt dann so weit in die einzelnen Power-Management-Subsysteme des Kernels zurück, dass der Kernel dann zum Beispiel weiß, okay, eine Millisekunde Latenz wünscht sich der Nutzer, dann darf ich den Sleep State der CPU nicht benutzen, weil da brauche ich 3 Millisekunden, um da wieder rauszukommen. So mal als einfaches plakatives Beispiel. Sowas haben wir heute an Bord. Es gibt die Riesenbaustelle der Dateisysteme, insbesondere mit den neuen Technologien wie Flash, Richtung, also das Stichwort ist ja dann Flash kaputt machen durch falsches Benutzen. Dann gibt es wieder verschiedene Flash-Technologien, wir haben welche auf NAND-Basis, wir haben welche auf Blockgeräte-Basis. Verbirgt sich also dahinter UBFS, sagt dem Desktop-Nutzer vielleicht gar nichts, ist im Embedded-Umfeld der de facto Standard für NAND. Realtime-Erweiterung. Das denke ich, ist aber sowohl für Desktop als auch Embedded interessant. Ich denke, gestern in dem Vortrag wurde es im Zusammenhang mit Audioaufzeichnungen erwähnt, was immer so ein gutes Beispiel ist, weil man da sehr schnell merkt, wenn der Audioaufzeichnungs- oder Processing-Task nicht drankommt, dann ruckelt es. Das ist nicht schön. Framebuffer, weil wenn ich zum Beispiel ein Interface bauen möchte, Infotainment, das soll mit dem Nutzer kommunizieren, das heißt, ich brauche irgendeine Möglichkeit, um schöne Grafikausgaben zu machen. Ein X-Server will aber bestimmt niemand in einem Auto mitlaufen lassen. Also ich brauche da neue Konzepte im Gegensatz zu dem klassischen Linux X-Org-Treiber. Ja, dann was heute konkret mal dran sein wird, Socket-Can. Das heißt, ich will ja hier mal zeigen, wie man so ein Fahrerassistenzsystem benutzen und deployen kann. Und deswegen habe ich also den Fahrzeugbus heute mal mitgebracht. Und das verbirgt sich dahinter. Das ist die Linux-Implementierung, die aktuelle, um mit diesem, sag mal, Industriestandard Can zu sprechen. Und ja, was sozusagen demnächst kommt, um schon mal Vorfreude zu wecken, den D-Bus, was ja so eine Art Interprozesskommunikation zwischen Anwendungen ist, aus dem GNOME-Umfeld, funktioniert aber zum Beispiel auch mit KDE, der ist ja de facto gesetzt. Das Problem ist, es ist alles im User-Space realisiert. Das heißt, wenn man zum Beispiel dieses Konzept der Interprozesskommunikation aber im Embedded-Umfeld einsetzen will, was erstmal eigentlich Sinn macht, weil es eine schöne Abstraktion der Softwarekomponenten erlaubt, hat man das Problem, dass es ziemlich teuer ist. Weil User Space heißt, es gibt ständig Context-Switches, ich habe vielleicht nur eine CPU, ist erstmal ein Problem. Und genau das will KDBus adressieren, das heißt, das Konzept vom D-Bus wird in den Kernel implementiert zu einem großen Anteil, dann kann der Kernel viele Sachen viel effizienter machen. Also das kommt demnächst. Und weil ich ja vorhin sagte, Google hat zum Beispiel so eine ähnliche Technologie, die nennt sich Binder für Android. Auch dort möchte man grob granulare Interprozesskommunikation machen. Und KDBus ist was vom Konzept her erstmal was Ähnliches, der gleiche Anspruch, im Kernel einen High-Level-Interprozesskommunikationsmechanismus anzubieten, der über Shared Memory und Semaphoren hinausgeht. Weil das haben wir ja schon seit 1960 oder 70 im Standard Unix drin. Ja, das mal so ein kurzer Überblick, was passierte und was passieren wird. Und was man so ein bisschen zeigen soll, dass es da immer weitergeht. Wenn man jetzt die ganze Feature-Liste gelesen hat als Entscheider und denkt, Linux machen wir, hat man als nächstes den, ich sag mal, die kurze Ernüchterung, dass man verstehen muss, wie Linux entwickelt wird und was das für die eigenen Prozesse bedeutet. In der Regel ist es ja so, dass wir, also unser Verständnis ist, und das ist ja auch so, Linux wird erstmal durch Freiwillige entwickelt, kann man noch ein bisschen einschränken. Es gibt ja auch Firmen, die zumindest Leute dafür bezahlen, dass sie in ihrer Arbeitszeit Linux entwickeln. Also so in dem Umfeld findet ja gerade die aktuelle Linux-Entwicklung statt. Man könnte aber erstmal unterstellen, dass auch diese Leute relativ frei sind in dem, was sie tun, zum Beispiel Linus Torvalds, wie stark der jetzt wirklich von seinem Arbeitgeber unter Druck gesetzt wird oder der Linux Foundation, das weiß ich nicht. Aber es ist erstmal ein freiwilligenbasiertes System. Und da fragt man sich sofort, was ist denn damit Support? Na, wenn ich mich jetzt dafür entscheide strategisch, wer gibt mir Support? Kann man Mailinglisten benutzen, man kann Firmen kontaktieren, die sich darauf spezialisieren. Es gibt aber nicht, wie zum Beispiel, nehmen wir mal eine große Firma wie Microsoft, dass man niemanden, wo man sagen kann, der ist groß genug, den verklage ich auch im Zweifelsfall und der ist nicht gleich nach einem halben Jahr pleite, wenn ich den verklage, weil er den Rechtsstreit nicht aushält. Also das sind so ein paar Gedanken, die Firmen durchaus erstmal machen, wenn sie sich überlegen, was passiert, wenn wir das einführen, können wir unser Geschäftsmodell langfristig damit sichern. Inzwischen gibt es aber große Firmen, da sollte mal Monta Vista ins Spiel kommen, Wind River, Red Hat, die sich das also auch auf die Fahne schreiben, diesen Bereich zu unterstützen, embedded. Und genau das sind dann die Ansprechpartner für solche großen, zum Beispiel Automobilzulieferer. Der nächste Punkt, erstmal relativ, ja, finde ich immer interessant, was ist mit Kontinuität? Und dort im Besonderen in der Stabilität von Bugs. Also das heißt, wie ist denn das unter Linux, wenn es einen Bug gibt? Wird ja quasi sichergestellt, dass der Bug in 2 Jahren auch noch im API drin ist? Ich denke, die Antwort ist erstmal in der Regel nein. Wenn irgendwas schlecht designt ist, war bisher die Strategie meistens so, es wurde einfach geändert. Aus dem technologischen Verständnis heraus immer die beste Lösung zu haben. Das ist nur aber auf den klassischen Betriebssystemen, die besser benutzt werden, genau anders. Wer vielleicht schon mal den Quellcode von Windows gesehen hat im Rahmen von einem Forschungsprojekt, der wird dort Zeilen finden in Windows 2000, wo drin steht, if CorelDRAW 5.0, dann machen wir quasi mal diesen API-Fehler, den wir damals in Windows 95 drin hatten, den geben wir jetzt mal nach außen wieder raus, damit CorelDRAW 5.0 noch funktioniert. Also das ist auch erstmal ein interessanter Aspekt, dass quasi das Betriebssystem rückwärts denken muss, welche Anwendung es vielleicht noch unterstützen muss, aus Kompatibilitätsgründen. Ich denke, das findet so unter Linux erstmal nicht statt. Hier müsste man seine Anwendung dann anpassen und neu liefern. Dagegen gibt es aber erstmal Initiativen. Und vielleicht hat sich der eine oder andere schon mal gefragt, wenn man sich den Linux-Kernel runterladen kann. Ich habe da gleich einen Screenshot auf der nächsten Seite. Das ist von gestern und dort steht immer an, ich denke, es ist erstmal klar, stable, ist, das wollen wir immer haben. Und dann gibt es aber vorne noch Long-Term, steht da bei manchen davor. Und das sind ja scheinbar alte Versionen, die interessanterweise auch an der letzten Versionszahl relativ hohe Nummern haben. Die Nicht-Long-Term-Kernel haben nämlich vielleicht so Nummern bis 10 im Schnitt. Ich habe es jetzt nicht statistisch ausgewertet. Beispiel 3483, das bedeutet, da gab es 83 Bugfix-Releases, was erstmal ganz schön viel ist. Und genau diese Kernel versuchen erstmal im ersten Schritt das Problem zu adressieren, einen langfristig gepflegten Kern anzubieten, auf den zum Beispiel ein kommerzielles Produkt aufsetzen könnte in der Entwicklung. Weil ich kann mir das erstmal nicht leisten, dass alle 64 Tage ein neuer Linux-Kernel rauskommt. So schnell kann ich gar nicht meine internen Prozesse in der Firma immer umstrukturieren. Passiert dann meistens Folgendes, man nimmt sich einen Kern, testet den, oder man nimmt sich eine Software, testet die, friert die ein und für den nächsten Produktzyklus 2 Jahre ist es die. Problem, was ist, wenn da Bugs drin sind, wer kümmert sich denn darum? Muss die Firma das dann zurückportieren, die das Produkt benutzt? Macht das die Community? Und genau das möchten im ersten Schritt diese Long-Term-Kernel adressieren. Das heißt, ich bekomme einen API-stabilen Kern, der aber die Bugfixes drin hat, die in der Zwischenzeit auftreten. Auch hier wieder das Problem, wer macht das? Das macht die Community. Das heißt, da hebt jemand die Hand und sagt, ich fühle mich zuständig für so einen Long-Term-Kernel. Der macht das dann, bis er keine Lust mehr hat und dann sagt er, ich fühle mich nicht mehr zuständig. Und dann passiert es, was da hinten steht. Dann geht so eine Klammer da auf eine Eckige und da steht End of Life dahinter. Und dann hat man einen Salat wieder. Dann hat man das Problem quasi ein Jahr verschoben. Ja? Also sprich, ich kann wieder niemanden verklagen. Das ist jetzt mal bewusst hier überspitzen. Und die letzte Frage, wer pflegt denn eigentlich meine Änderung ein? Wenn ich also als Firma mit Linux ein Produkt entwickle, denke, passiert es, dass ich Fehler finde. Die fixe ich und jetzt? Am besten müssen die ja nach Upstream hoch, dass die Community die für mich pflegt. Dazu muss ich aber als Firma den Entwicklungsprozess verstanden haben, da muss ich die Charaktere verstanden haben und ich muss das auch wollen. Mir muss das bewusst sein als Firma, dass ich Ressourcen plötzlich spendiere, um sie jemandem zurückzugeben, der erstmal nichts dafür bezahlt. auch oft ein Punkt, wo die Leute nicht drüber nachdenken. Jetzt gibt es aber glücklicherweise, um viele dieser Punkte zu adressieren, inzwischen Initiativen, besonders für das Embedded-Umfeld, die nochmal eins draufsetzen auf diese Long-Term-Kernel. Das heißt Long-Term Support Initiative. Und das ist von der Linux Foundation, de facto eine Initiative, wie der Name sagt, hat 2011 gestartet. Und die möchte das Ganze jetzt im Rahmen der Embedded Community nochmal bündeln. Das ist also eine Plattform, wo die Hersteller mitmachen können oder die Nutzer, sage ich mal in dem Fall. Es gibt nochmal Linux-Kerne, die ganz speziell aus diesen hier ausgewählt sind, die dann nochmal höhere Qualität, also ich sag mal Wartungsgarantien haben, als diese hier, die ja wiederum nur von einzelnen Leuten gepflegt werden. Hier steckt also die Foundation dahinter. Ja, genau, das nur so mal als Schlagwort. Ist, denke ich, für Firmen ein wichtiger Punkt, dass man sich dann mit diesen Leuten hier in Kontakt setzt, diese Plattform dort benutzt und vielleicht auch eben genau diese Kerne benutzt, weil dort erstmal die Chance relativ groß ist, dass es lange läuft, dass man Support bekommt und dass die Bugs gefixt werden, sodass ich dann doch diese Bugfix-Releases immer wieder zurückspielen kann. Ja, sehr gern. Nö, ist gut.
Okay. Ja, ganz kurz ein Protest an der Stelle, aber auch nur ein Detail. Es gibt einen Druckschluss dabei. Die Leute fangen oft an, wenn sie Automotive-Projekte machen, dann sofort zu sagen, wir machen ein langfristiges Produkt, wir fangen Entwicklung an mit Long-Term-Kernel. Doofe Idee. Long-Term-Kernel ist heute schon total alt, wenn ihr euch das da anguckt auf der Timeline. Ist oft eine viel bessere Idee, wirklich mit Top-of-Tree anzufangen zu entwickeln, die ganze Entwicklung da zu machen, während man noch dran arbeitet. Erst wenn es ans Produkt geht und an die Serienstabilisierung und so weiter, dass man dann sagt, jetzt gucken wir, was ist der richtige Kernel, auf den wir das bringen. Nämlich viel einfacher, dann auf einen etwas älteren Kernel wieder zurückzuportieren. Ja, dann weiß man ja schon, wie zu dem älteren zum Top-of-Tree gegangen ist, das kennt man ja schon zu dem Zeitpunkt, als dass man halt sagt, okay, jetzt müssen wir plötzlich über 10 Kernel-Revisionen plötzlich in die Vergangenheit.
Ja, genau, danke für den Einwand. Ist vollkommen korrekt. Habe ich mir jetzt sozusagen ausgeklammert, dass das ganze Kartenhaus zusammenfällt, was ich hier beschrieben habe, weil nämlich in den Long-Term-Kernel die Hälfte der Sachen, die man auf aktuellen Entwicklungsports braucht, gar nicht drin ist. Sprich, ich kann gar nichts machen. Genau, es fehlt alles. Es fehlt die Hardware, es fehlen die Grafikchips, geht alles nicht. Ne? Deswegen kommt es dann zwangsläufig dazu, dass man so einen Modus fahren muss. Und auch das ist wieder ein Erkenntnisprozess in den traditionell geprägten Firmen, weil die das erstmal, das verursacht Ängste. Wie, ich mache jetzt top. Wie soll ich das meinem Manager erzählen? Wer hält denn dann den Kopf hin? Aber so ist es halt erstmal. Ne? Damit müssen wir klarkommen, das müssen wir kommunizieren und sagen, das ist gut gegangen, das wird gut gehen. Es gibt, sowas war ja gut, eine gute Begründung. Rückwärts supportieren ist erstmal einfacher als vorwärts supportieren. Ne? Und das, wenn man das natürlich belegen kann, umso besser. Okay, weitere Proteste? War die einzige Stelle? Gut, naja. Gut, okay, jetzt wird es ein bisschen praktischer, mit Spannungsbogen. Ich mache das deswegen, weil ich hier das Gesamtsystem, was ich hier am Ende zeigen möchte, das wird sonst zu komplex und deswegen möchte ich das gerne hier in zwei Teile zerlegen. Nämlich das Eigentliche, was die meisten Leute möchten, wenn die Linux hören, die möchten erstmal schnelle Startup-Zeit. Das ist wichtig. Von, weiß ich, 0 auf 100, 300 Millisekunden muss meine Applikation laufen. Das nimmt man dann erstmal so hin und sagt, ja, das kriegen wir hin, um sich dann Stück für Stück vorzuarbeiten, was man denn eigentlich braucht. Und hier habe ich einfach mal exemplarisch, ich nenne es mal ein Bastelprojekt, das zeigt aber schon die ganzen Mechanismen, wie man an das Problem rangeht, was eine ganz dedizierte Aufgabe löst, nämlich ein AirPlay-Receiver, was AirPlay sagt vielleicht einigen was, ist das Apple-Streaming-Protokoll vom iPad zum Apple TV oder andersrum, egal. Das funktioniert relativ gut und es gibt erstmal eine Open Source Klienten, der das auch versteht. Das heißt, ich kann von meinem Mac-Device an den Linux-Computer was streamen und der kann es auf der Soundkarte ausgeben. Perfekt. Und das wollte ich jetzt quasi in Form eines Apple TVs für Arme, der nur Sound abspielen kann, einfach mal mit einem Embedded-Gerät nachbauen, was zum Beispiel bei mir direkt hinten am Verstärker dranhängt. Und wenn ich den Verstärker anschalte, dann dauert das 2 Sekunden, bis das Relais klackt, bis der selber soweit ist. Und genau die 2 Sekunden habe ich mir als Zielvorgabe gesetzt, muss das System booten können. Man hat hinten noch einen Stromausgang dran. Das heißt, wenn ich einen Verstärker anmache, geht die Steckdose hinten draus an. Das heißt, Linux hat 2 Sekunden Zeit zu starten. Und wenn das Relais klackt, dann soll auch der AirPlay-Receiver da sein. Das war erstmal so die Herausforderung. Und ich möchte einfach mal kurz zeigen, wie ich das gemacht habe und dann nochmal den Schritt wieder gehen. was das eigentlich für diese ADAS-Applikation oder für diese Fahrerassistenz-Applikation bedeutet. Die Komponenten, die ich hier verwendet habe, das ist nicht besonders fancy gemacht, ist der Raspberry Pi. Ich habe mich für ein Debian-System als Grundlage entschieden, einfach weil ich es schon immer nehme, ich kenne nichts anderes und noch nie schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Einwände. Ja, und dann steckt hier halt noch ein WLAN-Stick dran, weil das Ganze soll ja auch schön, ich möchte auch streamen können. Das hat auch schon wieder eine Implikation, WLAN heißt, wenn es verschlüsselt sein soll, muss ja was mit dem WPA-Supplikanten machen. Wer das schon mal auf der Kommandozeile bedient hat, der weiß, was das bedeutet. So, wie habe ich das gemacht? Habe ein Standard-Debian-System installiert, zum Beispiel mit dbootstrap. Es geht relativ einfach. Das Wichtige ist ja hier noch, wenn ich das hier drauf machen möchte, das ist eine ARM-Architektur. In der Regel sind unsere Laptops ja keine ARM-Architektur. Das heißt, ich habe erstmal so ein Cross-Plattform-Szenario. Das heißt, auf meinem Intel-System baue ich irgendwas für eine andere Architektur. In dem Fall habe ich quasi hier aber nur die Pakete runtergeladen und de facto ins Filesystem installiert. Das war jetzt nicht besonders anstrengend, ich musste nur eine andere URL angeben, von wo die Pakete kommen. Das war Schritt 1, das habe ich schon erledigt. Als nächstes habe ich dann da drin eine Software installiert. Das ist dann schon ein bisschen sportlicher. Weil wenn man die Software richtig installieren will mit dem Paketmanagementsystem, dann muss man das de facto auf dem System machen, wenn es läuft. Mit der richtigen Zielplattform. Das kann man entweder machen, indem man den bootet, ans Netzwerk anschließt, sich hier drauf anmeldet und die Pakete installiert. Langweilig, kann ja jeder. Oder man macht es sich unheimlich schwer und kann zum Beispiel versuchen mit dem QEMU, der ja auch eine Emulation, ich sag mal, also der unterstützt das Ausführen von fremden Architektur oder des Codes von fremden Architekturen, der kann nicht nur komplette Maschinen virtualisieren, der kann quasi auch die Instruktion ausführen. Das heißt, ich kann gechange, routed, Kommandos von ARM auf meiner Intel-Maschine ausführen. Genau das habe ich ja gemacht. Apt-get install, gechange, routed in dem rootfs von dem Raspberry Pi. Und das geht dann einfach. Wer dazu noch Hintergrundinformationen will, gerne im Anschluss. Ja, das ist die schöne Lösung, weil dann brauche ich nämlich das Ding hier nicht und kann das alles an meinem Computer machen. Das ist erstmal die Herausforderung, so spät wie möglich an das Gerät zu kommen, was der normale Entwickler nämlich nie auf seinem Tisch hat. Das kommt nämlich auch immer erst kurz vor knapp. Und dann gibt es nur drei und die sind immer weg. Das ist wie Goldstaub. Ja, das heißt, auch wenn man heute einen Workflow versucht zu etablieren, dann muss man das so lange wie möglich meiner Meinung nach versuchen, ohne eine konkrete Hardware. Ja, weil eigentlich ist es nicht notwendig mit ein bisschen Gehirnschmalz. Was ich jetzt hier brauchte, dieser SharePort, das ist quasi ein Perl-Skript mit ein bisschen C, was diesen AirPlay-Receiver macht, egal. Muss ich da drauf installieren, das heißt, ich brauchte noch Perl. Den WPA-Supplikanten, damit ich mich in dem WPA-Netzwerk einmelden kann. Und ich denke, das war es dann auch schon. Viel mehr ist auf dem System nicht drauf. Ne? Also die zwei Dienste und das war's. Und das Ganze bitte in 3 oder 2 Sekunden gestartet, sodass es läuft. Ja, das Ganze muss man testen. Das heißt, zum Testen muss ich es ja noch nicht schnell booten können. Da wäre ich erstmal froh, wenn es überhaupt geht. Und wenn es dann geht, dann kommen die nächsten Schritte, nämlich schnell machen, sicher machen, Strom abziehen, der Flash soll nicht kaputt gehen. Und dass das Netzwerk vielleicht auch von alleine funktioniert. Genau, und das möchte ich jetzt einfach mal kurz zeigen. Das heißt, ich stecke den jetzt hier mal an den Strom. Ich zeige erstmal gar nichts, weil die Speicherkarte fehlt. Wie eine Augsburger Puppenkiste. So, ich bin wieder da. Ich alles gefunden. So, Entschuldigung. So. Genau. Dazu gelernt, dass man die Speicherkarten rausmachen soll beim Transport, sonst ist nämlich danach alles abgebrochen. Das ist jetzt schon der zweite Raspberry. So, stecke ich hier mal an. Das heißt, hier ist jetzt schon das Standardsystem drauf, nämlich ich habe einfach Debian Standardinstallation gemacht, ich habe die Software drauf gespielt und getestet. Ich habe aber das Ganze noch nicht so aufgesetzt, dass es alleine startet. Das wollte ich jetzt mal kurz durchdiskutieren. Jetzt brauche ich hier noch den Strom. Okay, der hängt jetzt hier am Netzwerk. Ich habe hier einfach mal das Kabel, damit ich mich von meinem Computer, der am Beamer hängt, mal per SSH hier anmelden kann. Ja, ansonsten ist hier erstmal nur Strom dran. Okay. Könnt ihr was sehen, ja. So. Protestiert gar keiner, dass ich ja Windows habe. Ah, okay, das ist gut. Stillschweigend. Ah, das ist schon mal gut, ja. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, Moment. Ah, weiß nicht, was ich anders gemacht habe. Kann man es sehen? Okay. Okay. Ist hier Standard. Ne? Pi und Raspberry. Es ist ein ganz normales System. Läuft. Weiß ich nicht, hier. Also wirklich ist ein Standard-Debian-System, wie es von der Raspberry Foundation kommt, beziehungsweise wenn man Debian ARM-Port runterlädt. Das habe ich nichts dran geändert. Kann sich das ja auch mal anschauen. Hier laufen auch einige Prozesse. Ein paar Gettys. Das ist also jetzt noch nicht getuned auf irgendeine spezielle Anwendung. Und selbst der SharePort, das heißt das Gegenstück, was den AirPlay-Stream entgegennimmt, läuft hier noch nicht. Was ich jetzt mal gemacht habe, ich habe mir überlegt, was ist denn das minimale Subset, damit ich meine Applikation, nämlich diesen AirPlay-Receiver, ausführen kann. Das Ganze habe ich niedergeschrieben. Und zwar habe ich die Karte, habe ich partitioniert nochmal. Es gibt quasi hier zwei Partitionen, die mehr oder weniger das identische System enthalten. Die erste ist die ursprüngliche Debian-Installationspartition, die habe ich dann nochmal kopiert. Und darin habe ich ein paar Änderungen gemacht. Die würde ich jetzt einfach mal mounten. Dann heißt hier alles anders. Na, also wenn man hier mit Flash arbeitet, heißt das dann plötzlich so. Genau, das ist jetzt diese zweite Spiegelkopie, die quasi für den Echtzeitfall für den vorbereitet ist. De facto will ich später mal dem Bootloader genau diese Partition übergeben und dann startet das System in den 3 Sekunden. Vielleicht noch vorweg, dass man mal sieht, wie lange das System hier gebraucht hat. Ungefähr 24 Sekunden, man sieht es hier noch im Demesk. Nach 24 Sekunden war der hier sozusagen ready, da waren alle Dienste gestartet, also ganz normal, relativ langsam, aber jetzt für mich erstmal nicht akzeptabel. Und ich möchte es gerne einstellig haben. Na, wenn ich 2 Sekunden schaffe, wäre es auch nicht schlecht, aber einstellig wäre schon erstmal gut. Gut, da sind wir, ich will aber woanders hin. Jetzt habe ich diese Zielpartition gemountet unter MNT, da befindet sich jetzt nochmal ein komplettes Abbild drin, eines Root-File-Systems. Und jetzt muss man noch ein Detail wissen, was der Linux-Kernel üblicherweise ja macht, wenn der mit seiner ganzen Initialisierung fertig ist, der startet genau einen Prozess. Das kann man ja im Prozesslisting ja nochmal sehen, nämlich den hier oben. Deswegen hat er auch Prozess Nummer 1, das ist üblicherweise der Init-Prozess und der startet dann alle weiteren Dienste im System. So, und dieser Init-Prozess nutzt ja zum Beispiel, kann das System D sein, das kann das klassische Sys5-Init sein, wäre ja unter Linux zum Beispiel üblich. Ich habe mir ein Skript geschrieben, das heißt mein Linux-Kernel oder mein System basiert auf einem Linux-Kernel und genau einem Skript, wo das minimale Subset drinsteht. Wer hier BSD-Jünger ist, der findet sich da vielleicht schon eher wieder, das entspricht sozusagen dem BSD-Konzept. Da gibt es ja auch ein lineares Skript und da steht dann drin, wie das System aufgesetzt wird. Das ist eher das BSD-Konzept, was ich hier verwende. Bin ich aber nicht der Einzige, das machen einige Leute so, die de facto unter Linux eine dedizierte Applikation in Form einer Box bereitstellen wollen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, wollen wir hier nicht bewerten. Oder sehr gerne, aber vielleicht im Nachgang. Okay, im Root-Heimatverzeichnis liegt nun mein Init-Skript, was ich hier vorbereitet habe. Das heißt hier ganz klassisch myInit. So, und das wird der Linux-Kernel dann im nächsten Gang mal starten. Und hier sieht man so ein bisschen, was ich eigentlich gemacht habe. Das sind so die typischen Aufgaben, die auch ein Standard-Linux-System durchführt. Das heißt, das Filesystem ist standardmäßig, macht der Kernel das so, das habe ich im Bootloader übergeben, dass es read-only gemountet ist. Da greife ich schon mal vorweg, damit ist sichergestellt, dass wenn der Strom weg ist, dass mein Filesystem nicht kaputt ist. Das ist erstmal das Erste, was ich hier sicherstellen will, weil es gibt hier nichts, was dynamisch ist in meinem System. Es läuft alles aus dem Arbeitsspeicher. Fürs Testen ist es aber einkommentiert, also wenn ich es mal brauche, würde ich es hier reinschreiben. Ich brauche hier ein paar T-Device, das wird hier einfach alles vorbereitet. Ich mounte hier eine ganze Liste von virtuellen Dateisystemen, nenne ich es mal. Habt ihr vielleicht schon mal einige gehört. Und insbesondere sorge ich dafür, dass die üblichen verdächtigen Dateisysteme wie temp und run, wo nämlich doch Prozesse zur Laufzeit reinschreiben, DHCP-Client, der SharePort, Logging, dass die im Speicher liegen, dass ich also wiederum sicherstelle, dass nicht irgendein Prozess auf das Read-Only-Medium schreibt oder wenn es vielleicht Read-Write gemountet ist, auf das Read-Write-Medium schreibt und den Flash kaputt macht. Na, also das passiert irgendwann ja wirklich 100.000, ich weiß es nicht, hier kommt auf die Qualität der Flashkarte an, Schreibzyklen und danach ist der Flash einfach kaputt. Das kann man im Industrieumfeld ein bisschen entschärfen, gibt man mehr Geld aus, aber irgendwann passiert es trotzdem. Und das ist, denke ich, der Worst Case, wenn irgendwo Flash kaputt geht in den Steuergeräten. Na, das muss man quasi vermeiden. Genau, habe ich hier vermieden, indem es bei mir gar nicht geht. Ist hier Read-Only und alle, die schreiben müssen, schreiben in RAM. RAMFS, RAMFS. Okay, hier unten dann auch noch für so ein paar übliche Dateisysteme, die ich hier gebraucht habe. So, das war eigentlich schon alles vorgeplänkelt. Dann habe ich noch einen Hostnamen gesetzt, weil es so gehört. Das Modul für die Soundkarte geladen, weil es steckt ja hinten dann am HDMI-Ausgang der Digitalausgang dran. Das ist der WLAN-Stick, der hier noch dran steckt. Das Modul per Hand geladen, damit ich dann hier im Nachgang den WPA-Supplikanten, was de facto das Verbinden aufbaue mit meinem Heimnetz in dem konkreten Fall ist. Ne? Also hier habe ich mal reingeschrieben, wie meine Netzwerkkonfiguration ist und der startet das jetzt. Und hier sieht man schon, wer das mal benutzt hat, der weiß, dass der WPA-Supplikant eine Weile braucht. Der würde mir also hier schon 5 Sekunden Latenz reinmachen, deswegen starte ich das hier erstmal im Hintergrund. Das ist nicht schlimm, weil das, was ich danach starte, das braucht auch eine Weile, bis das soweit ist. Die sind dann quasi parallel soweit. Das ist hier der Ansatz. Das muss man natürlich ein bisschen ausprobieren und sich mit dem System auskennen, ob das hier Sinn macht oder nicht. Macht hier Sinn, weil die nicht rechnen. Ist nur ein Kern. Wenn es ein Kern wäre, dann würde Parallelisierung ja nicht nützen, weil die Summe der Arbeit ist ja konstant. Aber da es hier auch teilweise um Timeouts und Warten geht, macht das hier konkret Sinn. Okay, und dann starte ich noch den D-Bus. Den braucht wiederum der Shareport. Und das hier braucht dann später das Apple-Protokoll, ist ein Detail. So, dann wie es gehört, fest verdrahtete IP-Adresse auf meinem WLAN, damit ich mich, falls es nicht geht, mit SSH anmelden kann. Und dann wird hier noch der Kanal gesetzt. Der Raspberry kann digital oder analog das Audiosignal ausgeben. Ich wollte es digital haben, das stelle ich hier mit ein. Und dann starte ich diese AirPlay-Receiver-Software. Und das war's dann. Das ist auch hier das Letzte, was mein Skript de facto macht. Ab hier ist es de facto einsatzfähig. Wenn das Ding läuft, kann ich streamen. Was ich danach noch mache, ist Kosmetik, dass ich mich zum Beispiel dann noch per SSH wieder anmelden kann. Mache ich aber erst später. Ne? Das ist eben genau jetzt. Jetzt hat man nämlich Freiheitsgrade. Wenn der AirPlay-Empfänger das Erste ist, was mein Nutzer sehen soll, dann starte ich den so zeitig wie möglich und starte später dann alles nach, was sonst noch notwendig ist. Da kann man also schon gewisse Sachen einstellen. Das war für uns auch die Frage. Nach 300 Millisekunden muss mein System gebootet sein. Was muss denn nach 300 Millisekunden gehen? Muss eine Anzeige auf dem Display erscheinen, wo drin steht, ich boote? Oder muss tatsächlich schon irgendwas abgespielt werden können oder funktionieren? Ja, und für heute habe ich hier noch die drahtgebundene Konfiguration eingestellt auf die Adresse, mit der ich mich gerade verbunden habe. Okay, das ist das System und jetzt schalte ich mal um. Das heißt, ich starte den gleichen Kernel jetzt mit diesem Root-File-System und übergebe dem Linux-Kernel dieses Skript. Das heißt, er wird nur das Skript ausführen und meine Aufgabe realisieren. Und dann schauen wir uns mal an, wie lange das dauert. Und dann könnt ihr ja mal beurteilen, ob der Aufwand, also Kosten-Nutzen-Aufwand, ob der gerechtfertigt ist. Ne? Also ob man eben mit den 5 Zeilen und dem bisschen Wissen, was hier diffus im Raum ja bei allen da ist, ob das okay ist, wenn man dann vielleicht 3 Sekunden Startup-Zeit ohne dass man den Kernel gepatcht hat, realisieren kann. Okay. So, was müsste ich jetzt machen? Okay, macht keiner mit. Gut, der Raspberry, kennt jemand den Raspberry? Hat den schon mal jemand benutzt? Okay, ich bin vorsichtig, sie nicken. Der hat vorne drauf auf der Flashkarte erwartet der ein FAT-File-System und da liegt die Konfiguration, da liegt der Kernel und da liegt de facto auch der Bootloader. Dort muss ich jetzt hin und dort sage ich dem Bootloader jetzt, dass er dem Linux-Kernel mal bitte ein anderes Root-File-System übergibt und ein anderes Programm als Init. Ja, also das, was man zum Beispiel im Grub einstellen würde, ist genau das Gleiche, was ich hier mache. Das ist hier unter Boot. Boot sieht also auf dem Raspberry so aus. Gibt es kein vmlinux und keine init.at, sondern es gibt den Kernel und es gibt eine config.txt, die ist für den Raspberry und wichtig ist die cmd-line.txt. Da steht drin, was an den Kernel übergeben wird. Das sieht jetzt vielleicht durchaus bekannt aus. Und zwar, erster Teil, den ich ändern muss, ist hier. Es wird nämlich im Moment die zweite Partition auf dem Flash als Root-File-System benutzt. Ich hatte ja gerade aber die dritte vorbereitet. Dann gehe ich also mal hier hin und mache hier eine 3 hin. So, jetzt würde sich noch nicht viel ändern, weil dort liegt de facto das normale System drin. Ich habe eigentlich nur das Init-Skript dazu getan. Das heißt, das will ich jetzt auch ausführen. Das macht man ja dann normalerweise so. Das heißt, der Linux-Kernel startet, nimmt dieses Device als Root-File-System und startet als ersten Prozess, wenn er fertig ist, dieses Programm, mein Skript. Gut, wenn das jetzt irgendwie falsch ist, dann startet halt nichts und man kriegt eine Kernel-Panic. Was jetzt schlecht wäre, weil dann müsste ich irgendwie die Speicherkarte woanders editieren. Insofern lade ich hier nochmal ein, mit hinzuschauen, ob es vernünftig aussieht. Okay, gut, ich denke, es geht so. Ja, das war's. Na dann. So, wir starten jetzt mal neu. Jetzt müssen wir das Fenster zumachen. War schon weg. Müsste ja eigentlich schon da sein, ne? Wenn alles geklappt hat. Das sieht mir, denke ich, nicht so gut aus. Ja, war zu zeitig. Gut. Also es hat zumindest erstmal irgendwas gestartet. Jetzt gilt es zu beweisen, dass es jetzt das andere System ist. Das heißt, das Erste, was ich mal machen würde, ich würde mal ins DMS schauen. Genau. Und jetzt fällt vielleicht schon auf, der ist ja nach 2,6 Sekunden fertig, der Kernel, und hat danach nicht viel mehr gemacht. Hat hier noch meine Ethernet-Karte, das hat hier 8 Sekunden gedauert, also nach 8 Sekunden war die Ethernet-Karte da. Die spielt ja aber für mein System gar keine Rolle, weil ich will es ja über WLAN verbinden. Und wenn ich mir das jetzt mal anschaue, jetzt laufen hier genau die Programme, der Shareport und nichts weiter. Ja, genau. Ich habe hier mal rausgeschrieben, weil man kann das so schlecht im D-Message sehen, wann das System oben war. Das, ich weiß nicht, ob jemand in dem Skript vor uns gesehen hatte, das war die letzte Zeile da drin, da habe ich mal die Zeitstempel rausgeschrieben, wann das System oben ist. Und es ist de facto noch 3,5 Sekunden einsatzbereit. Ich kann es jetzt leider schlecht demonstrieren, weil ich keine Lautsprecher habe. Aber das ist erstmal meine Behauptung und es funktioniert auch tatsächlich so. Ja, das sozusagen mal vorneweg. Also Aufgabenstellung, ich möchte eine dedizierte Anwendung unter Linux ausführen, das ganze Übliche ringsherum vielleicht nicht. Wie mache ich das? Welche Vorkehrungen muss ich treffen? Flash, Read-Only-File-Systeme etc. pp. Und das war hier einfach nur mal ganz einfach gezeigt, wie leicht man da hinkommen kann. Es gibt natürlich hier Potenzial, um das tausendfach zu verbessern, ohne Frage. Man kann auch unendlich viel rausholen, wenn man den Kernel anpasst. Na, das war ja hier kein angepasster Kernel, das war der Standardkernel. Ich habe die Module ja sogar noch geladen. Das könnte man alles reinkompilieren. Man könnte die Kernel selbst kleiner machen, spart schon wieder Zeit beim Laden. Ja, also da gibt es noch viel Potenzial. Die Frage ist immer, Aufwand nutzen mit 5 Minuten Arbeit. Habe ich jetzt ja hier de facto, weiß ich nicht, die Startzeit von 20 auf 4 Sekunden reduziert. Und ab jetzt wird es teuer. Ne? Jede weitere Sekunde, die kostet jetzt richtig Arbeit. Logisch. Ne? 80% der Arbeit und 20% der Zeit und dann andersrum. Gut. Okay, das soll es bisher gewesen sein. Gibt es Proteste, Fragen, Anmerkungen? Also es ist jetzt auch nicht neu ausgedacht. Ich denke, das haben schon einige gemacht vor mir. Ja, läuft bei mir seit 2 Jahren zu Hause. Geht einfach. Gut. Okay, jetzt würde ich zu meinen Folien wechseln und weitermachen. Ich denke, ich den letzten Punkt erstmal ab. Ja, bitte. Genau, also die Frage war, wie kann das gehen, wenn man quasi tracen und loggen will? Wo kommen denn die Logs hin? Hier war es sogar so, ich habe den Syslog komplett ausgeschalten, das heißt, es gibt gar kein Logging. Total schlecht für Fehleranalyse. Da ist dann zum Beispiel eine erste Antwort, man kann den Syslog, der die Log-Nachrichten sammelt, auch im Netzwerkmodus betreiben. Was ich dann sozusagen üblicherweise propagiere, das heißt, der Host-Computer vom Entwickler oder irgendeine Maschine im Netz hat den Syslog so eingerichtet, dass er Nachrichten von einem anderen Computer empfängt, was in dem Fall das Target ist, und das Target bolzt ihr einfach per Netzwerk aus. Ist eine erste Näherungslösung. Wenn das noch nicht reicht, weil man vielleicht Probleme beim Booten hat, braucht man dann vielleicht sowas wie eine serielle Konsole dergleichen. Also das wären erstmal so die Standardantworten mit Bordmitteln. ja, weiß nicht, stellt dich das erstmal zufrieden? Okay, das heißt, du willst trotzdem loggen ohne und dann nachschauen. Okay, dann denke ich, hat man erstmal das Problem, weil wenn man es schreiben muss, dann muss man es schreiben und dann muss man sich was Cleveres überlegen, welches Filesystem man vielleicht benutzen kann, was den Flash entsprechend benutzt, dass er vielleicht den fünfmal so lange hält. Dann kann man die Lebensdauer entsprechend auslegen. Ja, also da müsste man dann wieder im Detail nachschauen. Aber wenn man es schreiben muss, weil man es eben quasi dem Kunden gibt und der soll es zurückschicken, wenn es kaputt ist, dann muss man es natürlich auf dem Device selbst loggen. Kommt man erstmal nicht drum rum. Genau. Aber klar, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Gut. Ja, das möchte ich jetzt hier nochmal kurz. Da gibt es eigentlich, das war die Demo, ja, genau. Die Folie ist schon, gilt nicht mehr. Hier jetzt nochmal ein ganz kurzer Ausblick Linux im Fahrzeug, ohne besonders jetzt auf Fahrerassistenz da einzugehen. Was hier an der Uni gemacht wird, ist ein Forschungsprojekt, ich hatte es eingangs erwähnt. Die haben eine Flotte von Elektroautos und die soll dazu benutzt werden, in Verbindung mit Elektrofahrrädern, dass die Mitarbeiter zwischen den Uni-Standorten pendeln können. Und dazu will man aber keinen Schlüssel benutzen, sondern am besten den Mitarbeiterausweis. Ich will also an den Smart rangehen, meinen Mitarbeiterausweis drüber ziehen, das soll das Auto im Backend nachschauen, ob ich das Auto gebucht habe. Die Tür soll aufgehen und ich soll damit fahren können. Ja, es sind Standardautos, einfach gekauft und das, was ich gerade gesagt habe, ist umgesetzt. Seit dieser Woche, also seit Montag, funktioniert das auch im Prototypenbetrieb. Und da steckt eben Linux als dieses genau Kernstück drin. Das ist also auch ein Raspberry Pi, der jetzt über USB die vier Geräte anspricht. Das ist also hier irgendeine Art von Mobilkommunikation. Das heißt, wenn man nicht in WLAN-Reichweite von der Elektroladesäule ist, das ist RFID, um die Mitarbeiterkarte lesen zu können, also irgendeine Nahfeldkommunikation. Im WLAN, wenn man an der Ladesäule ist, da tauschen sich die Autos mit dem Backend Informationen aus. Und jetzt, man hätte hier zum Beispiel auch die GPIO-Funktionalität des Raspberries nutzen können, also dediziertes Steuern von Pins, um hinten Leistungselektronik zu steuern. Wurde ja nicht so gemacht. Hier wurde ein einfacher USB-Seriell-Umsetzer benutzt, wo man die einzelnen Pins de facto schalten kann. Und da hängen dann irgendwelche Relais dran, die entsprechenden Stromkreise im Fahrzeug schalten. Ja, das heißt Türschloss, Steuerung, Zündung. Ja, und es funktioniert. Denkt man vielleicht gar nicht so, aber ja, ist jetzt prototypisch im Einsatz und die Autos fahren damit rum. Genau. Wenn es mal nicht geht, dann liegt es immer an dem Auto selbst, dass die Batterie leer ist oder die Motorsteuerung ein Problem hat. Aber die Zugangskontrolle funktioniert wohl, habe ich mir sagen lassen. Also eine kleine Success-Story, ja, aber jetzt ohne besonders auf Fahrerassistenz einzugehen. Ist die Frage, Software im Fahrzeug, nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir zu Linux kommen. Wo ist denn überall Software heute drin? Ich denke, das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Das Erste, was natürlich auf der Hand liegt, wer immer sozusagen das Neueste und das Coolste macht, sind natürlich die Entwicklungsabteilungen. Sprich, da kann man heute sagen, Linux ist dort ein ganz normales Betriebssystem in jeglicher Form der Ausprägung, sowohl auf Entwicklerarbeitsplätzen, in den Testfahrzeugen, als auch beim Prototyping oder bei der Code-Generierung. Python, CPython sind da große Stichworte, wo sich die Leute gerade abprobieren, ob man da was machen kann. Darüber möchte ich aber gar nicht reden, weil was die Forschungsabteilungen machen, die machen einfach alles. So, jetzt ist aber die Frage, wie könnten wir denn das genau auf der anderen Seite dieses Spektrums abdecken? Können wir vielleicht auch in der Serienentwicklung, also das, was wirklich auf der Straße ist, beziehungsweise das ganz kurz davor ist, vielleicht können wir auch da Linux nehmen oder wo wird es denn da gerade schon genommen und wo könnte es denn zukünftig genommen werden? Das soll ja mein Konzept hier am Ende vorschlagen. Und da habe ich hier mir erstmal drei große Bereiche oder ich habe drei Bereiche identifiziert. Wenn man es quasi so abstrahieren möchte, es gibt erstmal Sensoren im Auto, zum Beispiel einen ESP-Sensor, ABS-Sensor. Es gibt Steuergeräte, entweder steuern die Sensoren an oder implementieren schon konkrete Funktionalitäten, wie zum Beispiel ein Fahrerassistenzsystem, Notbremssystem, was auch immer. Und es gibt Infotainment-Plattformen. Das ist das, was hier in meiner Mittelkonsole mich groß anlacht. Ne? So. Und hier ist es jetzt nur im Moment so, zumindest meiner Beobachtung nach, dass genau von oben gestartet wird. Das heißt, Linux wird zuerst dort eingesetzt, wo quasi die Komplexität der Gesamtsoftware auch am kompliziertesten ist, nämlich im Infotainment-Bereich. Na, also da möchte ich noch gar nicht über sowas wie Absicherung reden, weil zum Beispiel ein Steuergerät ist viel komplizierter abzusichern, weil das darf nicht abstürzen. Bei einer Infotainment-Plattform ist ärgerlich, aber es passiert vielleicht nichts Schlimmes. Also das sind erstmal die verschiedenen Einstiegspunkte. Es macht also aus Absicherungssicht erstmal Sinn, dort einzusteigen. Gleichzeitig hat man da aber viel mehr Sachen zu bedienen, weil man nämlich mit dem Nutzer interfacen muss. Ich möchte USB-Karten lesen, Bluetooth machen. Also da kommen die Stärken von Linux dann zum Tragen. So, und das möchte ich hier mal auf der nächsten Folie beleuchten, warum Linux im Infotainment-Bereich eingesetzt wird. Ja, und ob das denn gut funktioniert oder nicht. Sensoren vorweg, denke ich, mir nicht bekannt. Dass dort unten das Sinn macht, selbst mit den Echtzeitfähigkeiten von Linux, ist das dann doch zu speziell. Das heißt, das machen schon dedizierte Smart-Sensors, wie man sie nennen möchte. Und Steuergeräte, das soll heute mal, deswegen ist es hier gelb, das heißt, es gibt es noch nicht. Ich möchte Sie aber mal zeigen, wie es aussehen könnte, wenn man also mit Open-Source-Software, mit Linux ein Embedded-Device de facto so benutzt wie ein Steuergerät, nämlich in die Kette reinnimmt, Sensordaten, Steuergerät, Ausgabe, also Aktion, Notbremsung zum Beispiel. Vorweg aber noch, warum Infotainment? Und warum erst jetzt und warum nicht schon vor 5 Jahren? Das Verlockende an Linux ist hier erstmal, ich hatte es eingangs erwähnt, es ist eigentlich alles dabei. Ne? Vom Desktop, es gibt da, weiß nicht, fehlt euch irgendwas unter Linux, was heute nicht geht? Es geht erstmal irgendwie alles. Ich kann Bluetooth machen, ich kann USB machen, ich kann in der Regel mit allen Filesystemen reden, eine kleine Einschränkung. Ich kann WLAN machen, sowohl als Client, aber als auch als Access Point. Zum Beispiel viele moderne Autos haben ja heute WLAN-Hotspots in den Fahrzeugen selber. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal auf der Autobahn aufgefallen ist, wenn der Audi vorbeirauscht oder ihr am Audi vorbeirauscht, sind plötzlich WLANs da auf der Autobahn. Das sind dann immer die anderen, die diese tollen Autos haben. Ja. Also auch die Funktionalitäten, Access Point bereitzustellen, ist quasi was heute erwartet wird. Jetzt ist das nicht so, dass das nicht auch andere in der Industrie könnten. Das Problem ist, die haben ihre Geschäftsmodelle noch nicht geupdatet. Zum Beispiel ist es so, oder war es so nach meiner Kenntnis, dass wenn man ein klassisches Echtzeitbetriebssystem oder Embedded-Betriebssystem wie QNX oder VxWorks nimmt, wenn man dort sagt, ich möchte eine Anwendung machen, die aufs FAT-File-System schreiben kann, weil man zum Beispiel mal eine SD-Karte erlauben möchte, dass der Nutzer eine SD-Karte mit geupdateten Navigationsdaten in das Infotainment-System einführen kann, dann heißt das ja, alles klar, kannst du von uns kriegen, kostet, weiß ich nicht, 60.000 Euro Lizenzgebühr. Das hat man früher quasi geschluckt, weil man brauchte das vielleicht für ein System. Wenn man sich das jetzt aber mal für alle diese Subsysteme anguckt, kann man sich vorstellen, dass die Kosten quasi explodieren. Na, und da ist dann sozusagen Linux plötzlich dann doch so attraktiv, weil man quasi erstmal scheinbar gar nichts bezahlen muss und alles kriegt. Na, das ist erstmal der Grund, warum man quasi jetzt weggeht von den klassischen Playern und es dann doch mit Linux versucht. Einfach, weil erstmal alles da ist. Genau. Hier aber auch schon ein großer Disclaimer, ich habe es da hingemalt. Ich weiß nicht, ob sich schon jemand mal mit großen Speicherkarten, ich glaube jenseits von 32 GB, unter Linux abgemüht hat. Die kann man nämlich dort nicht lesen, wenn man Pech hat, weil dort das EXTFAT-System, Filesystem eingesetzt wird, wenn man es unter Windows formatiert. Und dafür gibt es aber gerade keinen Open-Source-Treiber, weil das durch Patente von Microsoft geschützt ist. Wenn es mir letztens bei einer GoPro-Kamera zum Beispiel war eine 64 GB-Karte drin, konnte ich nicht lesen unter Linux. Geht gerade im Moment nicht. Na, ist aber quasi nicht akzeptabel, weil das ist genau das, was der Nutzer machen wird im nächsten Auto. Der wird seine 128 GB-Karte mit Musik reinstecken wollen. Na, also es ist gerade ein ganz kleines Teilproblem, was relativ stark hochkocht. Also merkt jetzt hier vielleicht nicht jeder, aber für die Leute, die sich damit beschäftigen, Samsung zum Beispiel, SD-Karten, die man in die Telefone stecken kann, die haben damit erstmal ein Problem, weil es keinen Open-Source-Treiber dafür gibt und Microsoft die API noch nicht aufgelegt hat, beziehungsweise Patente darauf hält und die auch durchsetzt. Okay, aber das ist erstmal die Motivation. Andere große Baustelle ist das Interfacing zum Nutzer, das heißt, wie kann ich mit wenig Aufwand moderne Oberflächen anbieten? Zum Beispiel ist dort Qt Embedded ganz groß angesagt, das ist erstmal sehr leicht damit. Ich habe hier mal das Bild von der Webseite genommen. Wer sich mit Qt auskennt, das heißt, ich kann Anwendungen wie auch dort für meinen Desktop schreiben und Qt stellt durch den entsprechenden Unterbau sicher, dass ich ohne großen Aufwand die auch im Fahrzeug, wo es gar keinen X-Server zum Beispiel gibt, laufen lassen kann. Da wird dann ein Framebuffer drunter liegen und eine Abstraktion von Qt. Na, also das ist auch erstmal was geht, was verlässlich ist, worauf man aufbauen kann. Das sind so Gründe, warum man Linux im Infotainment-Bereich nimmt, weil da schon eine gute Basis da ist. Und weil die Anforderungen hinsichtlich Stabilität und vielleicht auch, sag mal, Zeit nicht so hart sind. Und es gibt Standardisierungs- Bestrebung. Das ist ja immer für die Entscheider ganz wichtig. Ist es irgendwo standardisiert? Ja, okay, wir kaufen es. Und zum Beispiel GenieWee ist da so ein Konsortium, was sich Linux im Infotainment-Bereich nur für Infotainment versucht, eine einheitliche Plattform, eine einheitliche Distribution, ein paar einheitliche Tools anzubieten. Allerdings ist da erstmal auch wieder die Frage, eigentlich wollen die Leute ja Wettbewerbsvorteile haben, wenn man jetzt in ein Konsortium Wissen hingibt, wovon dann mein direkter Konkurrent profitiert. Bin ich also noch nicht so ganz überzeugt, ob das auf lange Sicht funktioniert. Ja, würde ich mich gerne unterhalten mit Leuten, die da vielleicht schon da ebenfalls drin stecken. Meine Beobachtung ist erstmal, dass das hingenommen wird, dann wird aber trotzdem das eigene Süppchen gekocht. Einfach weil man nicht bereit ist, das Wissen nach außen zu geben. Und damit, ja, sehr gut.
Nochmal was beisteuern. Ja. Also unserer Beobachtung nach ist eigentlich so, dass dieses Argument Linux ist kostenlos, was du eben gebracht hast, das haben wir so vor 5 Jahren auch ganz oft gehört von Automobilleuten. Es kommt aber ein zweites Argument mit dazu, was eigentlich immer stärker kommt und was auch Richtung Mainline zieht und eben nicht mehr so alte Quanten und sowas. Und das ist einfach, Linux macht es wirklich Komplexität. Also wenn man sich mal die komplexen Systeme halt, das ist ja Wahnsinn.
Das sollte hier auch meine Folie unten hier, ja. Ich habe es verkehrt rumgemalt, Komplexität.
Und, das ist auch genau der Punkt, warum die bei sowas wie GenieWee keine Probleme mit haben, mit ihrer Konkurrenz zusammenzuarbeiten, weil das natürlich der Bereich ist, wo das Betriebssystem ist, wo es cool. Alle Schmerzen haben, wo es sich eigentlich nicht differenzieren kann.
Ja. Okay.
Also ob jetzt die Grafikkarte da irgendwie richtig ruckelt oder nicht, das Problem müssen sie alle lösen. Aber sie müssen es eben auch alle lösen. Es kann halt keiner sagen, bei mir ruckelt es und es ist da am Schluss nicht mehr ruckelt, egal was. Weniger oder mehr Geld. Und gemeinsam löst kostet weniger Geld.
Genau, ich denke, das ist ja die Idee. Das heißt, es ändert sich dort. Das geht also in die Richtung, das ist, genau. Das denke ich erstmal eine gute Nachricht. Insofern vielen Dank. Dann wird alles gut. Vorhin, ich hatte dieses LTSI vorhin mal erwähnt, diese Long-Term Support Initiative. Das zielt ja quasi noch auf ein komplexeres Szenario ab. Ne? Das ist hier Automotive. Das andere war sogar embedded, also nicht komplexer, aber auf eine größere Basis. Ne? Also es gibt quasi dort auch noch Aktivitäten. Ja, gut. So, jetzt endlich. Oh, wie sieht es heute aus? Das ist jetzt unsere Sicht bei Baselabs, wie wir denken, wie das heute gemacht wird. Und das denken wir nicht nur so, das beobachten wir auch. Das heißt, wenn man ein System, ein Fahrerassistenzsystem, da können Sie jetzt viele verschiedene nehmen. Ich hatte von uns mal einen Notbremsassistenten zum Beispiel mit einem Radar oder mit einer Kamera genommen. Das heißt, der Detektion von Sensoren benutzt, um die Umfeld, um das Auto zu rekonstruieren und auf Basis dessen zum Beispiel eine Entscheidung trifft. Die Entscheidung ist meistens binär, bremsen, ja, nein. Das Dumme ist, diese Sensorbeobachtungen sind unsicher. Man kann sich also nie sicher sein, ob das, was der Sensor gerade gemessen hat, der Realität entspricht. Hat vielleicht jemand schon mal erlebt, der ein aktuelles Notbremssystem hat. Es passiert ganz schnell, dass der mal plötzlich bremst und der Beifahrer fragt, was man gerade gemacht hat. Na, ich habe nichts gemacht. Und das war zum Beispiel so ein Problem, dass man eine Fehldetektion hatte, die das System erstmal nicht erkennen konnte und darauf aufbauend einen Falschalarm ausgelöst hat. So, es gibt auch mal Falschalarme, das ist auch schlimm. Viel schlimmer ist es aber sozusagen, Situationen zu verpassen. Na, Missdetections, also einmal so viel gebremst, okay, im Zweifelsfall fährt mir hinten jemand drauf, aber gar nicht gebremst, könnte ja fatale Folgen für mich haben. Also in dem Feld bewegt man sich und man muss das quasi gut einstellen. Und da steckt ein endloses Know-how drin. Das kann ich auch heute hier nicht kurz wiedergeben. Das ist das, was wir bei Baselabs machen, uns nur damit zu beschäftigen. Die Frage ist aber, wie kriege ich das Know-how dann quasi ins Auto oder auf ein Steuergerät zum Testen? Und das ist quasi der nachgelagerte Schritt. Und da heute eben hier ein Vorschlag. Ich also diese Kette, Sensorinterface, Systemdesign, Test, Anpassung aufs Zielsystem, weil ich entwickle ja in der Regel nicht auf meinem Embedded-Gerät, also hoffentlich nicht, sondern mache das auf einem größeren System, wo ich mehr Möglichkeiten habe, sowohl Richtung Debugging, Richtung Performance, um ja, Sachen rauszufinden. Und klar, wie immer, es muss kürzer gehen und damit billiger. Das ist ja der Anspruch. Ne? Und ich habe sie einfach mal kleiner gemalt, das heißt, es verzahnt sich. Ich würde das gerne mal auf das konkrete Problem münzen, was das konkret bedeutet. Na, warum die Schritte kleiner sind, welche ich jetzt weglassen kann in dem Vorschlag. Und das führt dann auch erstmal dazu, dass ich ja Zeit sparen kann. Das ist also allgemein erstmal für den Bereich Fahrerassistenzsysteme. Die Abkürzung ECU ist das englische Wort für Steuergerät, falls das jemand mal irgendwo hört. Okay. Jetzt das konkrete System. Umfeldwahrnehmung mit einem Radar. Das heißt, ich habe hier Messdaten mitgebracht, die sind aus einem echten Fahrzeug aufgenommen. Das sind also die Messungen, verrauschte Messungen mit Fehldetektion. Die stecke ich in ein Fahrerassistenzsystem, was daraus ein Umfeld baut. Und wir gucken uns dann mal das Ergebnis an. Wie wird bisher entwickelt? Ich habe ja mal versucht, einen Worst Case zu skizzieren, weil dann ist die Abstufung schöner. Nehmen wir mal an, weiß nicht, ob das jemand kennt, MATLAB ist so ein typisches Tool, was eigentlich in der Industrie für Prototyping eingesetzt wird. Ich entwickle meinen Algorithmus, zum Beispiel die Erkennung von anderen Fahrzeugen mit Radaren in MATLAB. Mit einer Simulation, funktioniert super, habe ich dem Chef gezeigt. Dann sagt er, hast du toll gemacht, weitermachen. Dann mache ich Test mit der Simulation, ist ein nächster Schritt. Okay, bin ich durchgekommen, nützt mir aber noch gar nichts, weil vom Auto bin ich noch unendlich weit weg. Na, weil im Auto kann ich leider nicht MATLAB. Also kann ich schon, aber es ist erstmal fragwürdig. Nächster Schritt, der dann oft gegangen wird, ist, okay, wir implementieren es nochmal neu, jetzt in der richtigen Sprache, zum Beispiel C, C++. Meistens aber trotzdem vielleicht auf dem PC mit Bibliotheken wie Boost, mit vielleicht Qt, weil es schön einfach ist, mit STL. Mache ich, teste ich wieder, zeige es auf dem PC, Chef sagt, toll, hast du toll gemacht, bin aber immer noch weg, bin noch nicht im Fahrzeug, auf so einem kleinen Steuergerät hier, weil ich vielleicht dort nur beschränkten Speicher habe und nicht mit dynamischen Speicher arbeiten darf. Ist erstmal eine Anforderung, die es so gibt, ob die jetzt konkret zutrifft, möchte ich jetzt hier nicht diskutieren. Das heißt, der letzte Schritt, und der ist dann meistens noch sehr aufwendig, ich muss es dann nochmal konkret für die Zielhardware anpassen. Na, und das ist ein manueller Prozess. Das heißt, die ganzen Algorithmen, die ich vorher schon mal im MATLAB geschrieben habe, dann vielleicht in C++, die muss ich vielleicht jetzt nochmal nach C portieren. Dann kann ich es im Auto zeigen und dann ist alles gut. Genau, so wird das bisher gemacht. Funktioniert erstmal. Wenn man sich aber mal ein bisschen Fantasie das Projekt autonome Fahren vorstellt, wo nicht nur der Radar nach vorne gucken muss, wo die Radare zur Seite, die Rückspiegel, die Totenwinkel, die Laser, also wo alle Sensoren, die man irgendwann mal in so einem Fahrzeug braucht, damit ich das Umfeld abbilden kann, wenn ich das für jede dieser Sensoren machen muss, dann explodiert de facto die Arbeit. Und dann habe ich ein ähnliches Problem, wie beim Infotainment erwähnt, die Komplexität ist so hoch, ich kriege es quasi mit dem alten Workflow auch nicht mehr gehandhabt. Also das, was im Linux oder was im Automotive-Bereich, im Infotainment-Sektor passiert, wird irgendwann quasi auch mit der Entwicklung für Fahrerassistenzsysteme passieren. Es ist einfach so komplex, dass wir andere Wege brauchen. Und dann wird auch genau dort das Gleiche passieren. Das sage ich jetzt hier, das ist dann auf Video. Und in 2 Jahren können wir das dann rauskramen und sagen, der hat es ja gleich gesagt. Dass man vielleicht von diesen harten Regeln, die es jetzt gibt, weggeht und sagt, naja, wir müssen es in den Griff kriegen, müssen vielleicht die Regeln ein bisschen entschärfen, durch Tooling sicherstellen, um die komplexen Use Cases zu adressieren, ohne dabei auf Sicherheit zu verzichten, weil das soll das ja nicht bedeuten. Na, die Intelligenz liegt dann woanders. Das ist die Antwort. So, und jetzt, also in Zukunft und jetzt gleich, zeige ich hoffentlich das. Das heißt, ich entwickle in der Hochsprache, das ist jetzt mit unserem Produkt, das ist aber egal, einen Fusionsalgorithmus, Mathematik. Den teste ich auf meinem PC, zeige ich euch. Und dann kann ich den aber auch sofort auf meinem Target testen. Mein Target ist ja Linux und die Sprache, die wir zum Beispiel verwenden, ist C#, was sozusagen aus der .NET-Welt kommt. Und dafür gibt es glücklicherweise ja auch eine freie Implementierung, Mono. Bin mir gar nicht so sicher, ob die so im Desktop-Umfeld so stark eigentlich den Leuten bekannt ist und so stark benutzt wird. Ich denke, in der GNOME-Welt vielleicht ein bisschen. Ansonsten denke ich, ist eher so ein Schattendasein. Ich werde aber hier zeigen, dass ich unter Windows mit dem Microsoft C#-Compiler, kompilierten Code auf einer Intel-Architektur, gut, ist erstmal egal, dass ich den einfach so nehmen kann, auf einer ARM-Architektur mit Linux und Monotour und der rechnet genau das gleiche aus. Und das Ganze zeige ich in der Kette. Ne? Das ist also hier die Herausforderung, ohne hier irgendwas am Code zu ändern. Und dadurch, gut, die Kette ist jetzt erstmal noch genauso lang, sind aber weniger Bausteine, das ist jetzt nicht zeitlich normiert. Ich habe dann die Schritte weggelassen. Wie sieht mein Labor-Setup aus dazu? Ich habe hier meinen Windows-PC. Der hat hier so ein Gerät dran. Damit kann ich die Daten, die auf meinem PC aufgezeichnet sind, auf den Fahrzeugbus geben. Das ist hier, dieses Kabel soll das symbolisieren. Das ist genau dieser CAN-Bus, den man also im Fahrzeug hat heute. Da ist in jedem Fahrzeug drin. Vector-CAN ist das Gerät, also Industrie-Hardware. Ich habe auf der rechten Seite mein Linux-System, was jetzt der BeagleBone ist, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Das kann ich nur mit Raspberry Pi, ich kann auch mit einem anderen. Der hat ebenfalls eine CAN-Schnittstelle, ist direkt dort drauf integriert, spreche ich hier an über das Socket-CAN-API und das Ganze ist natürlich verbunden. Und die Messdaten fließen erstmal von meinem Entwickler-PC auf den Bus ins Steuergerät, werden dort verarbeitet und die Ergebnisse fließen über denselben Bus auch wieder zurück. Das ist also alles Standard, könnte ich direkt ins Fahrzeug anstecken. Genau. Was macht der Windows-Computer? Das, was er am besten kann, ein bisschen visualisieren und Playback und Linux rechnet. Genau. Unser Leben geben wir sozusagen Linux in die Hand. So. Genau, Hardware. Ja, wenn es interessiert, ist ein BeagleBone White. Oben noch so eine Erweiterungskarte. Dort wird der Transceiver quasi bereitgestellt. Der hat intern den MCP2515-Chip. Und ja, das ist der CAN-Controller, den ich hier unter Linux benutze. Und das stecke ich hier einfach zusammen und kann es dann ansprechen. So, wie ist mein Software-Setup? Ist wieder ein Standard-Debian, habe ich wieder installiert, ganz normal, wie für uns bei dem Raspberry. Ebenfalls für ARM. Ich brauchte jetzt noch die Mono-Runtime, also die .NET-Runtime für ARM und noch zusätzlich für Hard Floating Point, weil das ist ja mathematisches Verfahren, der rechnet also wirklich. Und es gibt ja bei ARM Hard und Soft. Und Soft ist aber unendlich langsam, gerade beim Rechnen. Deswegen brauchte ich hier das Hard Floating Point Mono, damit es ein bisschen schneller geht. Ja, und ich muss hier Socket CAN machen, und das ist quasi die Linux-Variante, um mit dem CAN-Bus zu reden. Genau, nur ganz kurz dazu, weil, um sozusagen schon die Vorwegrechtfertigung. Socket CAN ist unter Linux, also wie man auf den CAN-Bus zugreift, das sind immer so 8-Byte-Nachrichten, also ganz einfach, gibt ein Header, 8-Byte-Daten, raus. 2-Draht-Bus, eigentlich ganz einfach. Das API, was aber unter Linux dazu angeboten wird, das seht ihr auf der linken Seite, ist relativ kompliziert, weil das nämlich das Netzwerksubsystem benutzt. Das heißt, ich arbeite eigentlich mit Sockets, kann die öffnen, kann darauf mit Read und Write schreiben, habe das ganze Queuing, was im Linux-Kernel im Netzwerkstack drinsteckt, habe ich da erstmal sozusagen on board. Das sind die Vorteile. Die Nachteile, es ist halt relativ aufwendig. Ne? Der Linux-Kernel muss sehr viel machen, um so ein 8-Byte-Paket vom Bus bis hoch in die Anwendung zu schleifen. Und das sieht man leider auch in der Prozessorlast. Genau, das sozusagen erstmal ist vorweg. Das ist ein schönes Konzept, gut abstrahiert, aber jetzt erstmal nicht besonders effizient. Also man könnte sich effizienter wünschen. Vielleicht jetzt erstmal so formuliert. Vorteile, ist aber multi-user-fähig. Das heißt, es können mehrere Instanzen auf denselben Bus erstmal zugreifen. Das ging mit den alten Ansätzen. Rechts mal zur Verdeutlichung, wie die alten CAN-Implementierungen unter Linux früher waren, nämlich mit einem Gerät, mit einem Zeichengerät. Das ging dort erstmal prinzipiell nicht so einfach. Haben sich de facto wie eine serielle Schnittstelle verhalten. Ja, wenn die geblockt ist, ist die erstmal, kann ich bei einem benutzen und dann ist die nicht mehr weiterverwendbar. Okay, ja, trotzdem ist es relativ einfach. Ich hatte ja reingeschrieben, C-Kenntnisse sind für den Vortrag erforderlich. Das ist jetzt die Folie mit den C-Kenntnissen. Macht sich ein Socket auf, gibt oben ein paar andere Protokolle an, also eben nicht Internet und vielleicht auch nicht UDP, sondern CAN. Muss dann noch sagen, habe ich jetzt hier mal weggelassen, welches Gerät man benutzt. Man hat nämlich ein neues Internet, also Netzwerkinterface, nicht ETA0, nicht WLAN0, sondern CAN0. Und die Nummer muss ich hier eintragen, die interne im Linux-Kernel, der zählt die ganzen Devices durch. Die muss man hier rausfinden und die muss dann hier drin stehen, ist aber ein Detail. Ich binde mich darauf, ähnlich wie ich es bei einem UDP oder TCP machen würde, damit ich dann auch die Botschaften hören kann. Ja, damit ist das Gerät für Empfang und Senden vorbereitet. Senden hier einfach mal gezeigt, gibt es ein CAN-Frame, ist eine spezielle Datenstruktur im Linux-Kernel. Die hat eine ID, eine Länge und die Daten wären hier in dem Frame drin, habe ich hier nicht befüllt. Einfach mit Write rausschreiben. Genau. Ja, und lesen entsprechend analog. Gut, jetzt würde ich es gerne mal zeigen wollen, wie es aussieht. Das heißt, ich boote jetzt hier mal das andere System, stecke hier auch die Netzwerkkarte um. So. Ja, der war jetzt schon an, ne? So, was ich jetzt als erstes mache, die Daten liegen auf meinem Windows-Computer. was er ausführen soll, weil die habe ich ja erstellt. Also wenn ich mich dann immer anmelden kann, genau, gibt es hier ein Skript, mounte ich einfach per SMB-Protokoll von meinem Windows-Computer, vielleicht auch nicht, die Daten. So, habe ich die unter MNT da. Das sind jetzt diese Assemblies, nennt man das. Hier gibt es jetzt plötzlich eine Exe. Und die kann ich, das ist so eine .NET-Exe, die kann ich unter Linux ausführen. Kann ich jetzt aber noch nicht, weil ich nämlich noch kein CAN-Device habe. Das gibt es noch nicht. Dafür habe ich hier ein kleines Skript, Setup CAN. Da steht nicht viel drin. Der schaltet das Gerät ein, lädt ein paar Module und am Ende, da steht es drin, wird die Geschwindigkeit des CAN-Busses gesetzt. Das ist noch wichtig, weil die beiden Seiten müssen mit der gleichen Geschwindigkeit reden. Und jetzt habe ich plötzlich dieses Device da. Genau. Jetzt hört er auf den Bus. Jetzt gibt es sowas wie TCP-Dump. Kann also mir alles anzeigen, was da gerade rüber kreucht und fleucht. Jetzt gehe ich mal auf meinen Windows-Computer und starte hier die entsprechende Gegenapplikation. Oben, Player, gibt die Daten auf den CAN-Bus hier hin. Ja, und die werden wir jetzt gleich sehen. So. Oder auch nicht. Ah. Stimmt. Muss ich noch anstecken? So. So, jetzt habe ich plötzlich hier die CAN-Karte da. CAN Highspeed, gewählt und Feuer. Ah, jetzt sieht man sie hinten, ne? Also es kommen die Pakete auch auf dem Linux an. Erstmal noch nicht interpretiert. Gut. Jetzt will ich das Datenfusionssystem, was ich hier drüben designt habe. Muss ich noch kurz zeigen, wie das aussieht. Entschuldigung, so. Na, das ist also jetzt so eine komplexe Applikation für die Umfelderkennung. So. Ich zeige mal, wie die aus PC-Sicht aussieht. Na, wenn ich es also entwickle auf meinem PC. Dann sieht die jetzt so aus. Hier kann ich die Daten direkt an mein Fusionssystem geben und sehe das Ergebnis. Wir gucken es uns mal an, was passiert. Einfach mal ausführen. Das ist de facto das, was ich auf dem PC bereitstelle. Das heißt, ich sehe jetzt hier Root-Daten rechts. Und diese Detektionen sind die erkannten Fahrzeuge, die entsprechend noch mit einem Sicherheitsmaß versehen sind. Ich möchte aber jetzt mit den Details nicht zu der Mathematik nerven. Das heißt, ich erkenne erstmal mein Umfeld mehr oder weniger gut. Und diese Algorithmik, die da drin steckt, ist hier in diesem Modul drin. Das läuft jetzt hier auf dem PC und ich will jetzt zeigen, wenn das Modul nicht auf dem PC ist, sondern auf dem Raspberry oder auf dem BeagleBone. Das heißt, ich beende jetzt hier diese Applikation, gehe zu der anderen Applikation, die sehr ähnlich zu der von gerade ist. Hier fehlt aber dieses Rechenmodul, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ne? Dieses Tracking fehlt hier. Ist ja auch klar, weil das ist quasi hier in dem CAN-Bus verborgen. Die Daten gehen hier in den CAN-Bus, da ist dann plötzlich jemand. Und die kommen von dem CAN-Bus wieder zurück und können dann hier angezeigt werden. Na, so ist das jetzt gebaut. Ich habe es quasi durchgeschnitten, das System, und hänge jetzt das physische Gerät dazwischen. Wechsle ich nochmal da drauf. Das ist quasi jetzt hier die letzte Aktion. Ich hatte hier unter MNT die Daten bereitgestellt. Im Release-Modus. Jetzt muss ich hier nochmal kurz... Hier liegen ein paar Libraries drin. Endlich sagt mal jemand was. Besser? Genau, also hier sind noch ein paar SO-Files drin für die Mathematik, BLAS und Fortran, damit der Linux die dann findet. Und jetzt führe ich es einfach aus. Psst, das war falsch. Ja, das ist unter Windows kompiliert, ich habe nichts gemacht. Das, was ich gerade im Visual Studio hatte, habe ich jetzt einfach herübergenommen. Der hat jetzt diese einzelnen Komponenten gestartet und läuft jetzt auf dem CAN-Bus. Und jetzt starte ich hier drüben mal die Applikation. und lass es einfach mal laufen. Moment, noch ein kurzer Check, ob der hier auch den richtigen, nee, dann nimmt nämlich hier noch den virtuellen CAN-Bus, der muss auch auf den physischen, das heißt senden auf dem physischen und empfangen genau von dem gleichen Kabel. Na dann. Na, man sieht es hier unten im Debugging, hier kommt erstmal was an auf dem Linux und siehe da, er rechnet doch irgendwas aus. Man sieht, es geht jetzt nicht besonders schnell, das liegt aber daran, weil der einfach an seiner Grenze ist. Also der ist jetzt hier zu mit 100% CPU-Last. Da kann ich jetzt erstmal nichts dagegen tun. Aber ohne, dass ich hier irgendwelchen Zusatzaufwand spendiert habe, jetzt mal abgesehen vom Mounten, ist das das Endergebnis vom PC, ein fertiges ADAS-System auf eine Embedded-Architektur mit Hochsprache, mit Unterstützung von Mono rübergetragen und ich könnte das jetzt zum Beispiel so im Auto testen. Klar ist da noch Luft nach oben. Ich kann es noch optimieren, ich muss es schneller machen. Ja, aber ja, genau das zeigen wir vielleicht dann das nächste Mal. Das war das Konzept. Ich denke, es funktioniert erstmal. Und ja, was ist der Ausblick? Linux prinzipiell funktioniert. Embedded-Architekturen kann heute jeder zu Hause haben. Raspberry Pi, BeagleBone. Probleme, die hier erstmal noch sind, ist kein Multicore-System. Davon, das merkt man hier auch erstmal. Der ist jetzt, besonders das Kennlesen ist nicht sehr effizient. Und gleichzeitig das Rechnen, das muss ja auf demselben Kern machen. Das ist für mich erstmal hier schwierig. Ich würde also sofort von einer Multicore-Architektur profitieren, die es aber gibt. Echtzeit ist vielleicht noch eine Frage, über die man reden könnte. Da gibt es ein paar Ideen, aber das ist noch nicht so spruchreif, dass ich das hier zeigen möchte. Und was man natürlich auch noch zur Entwicklung will, eigentlich will ich jetzt natürlich auch in meinem Visual Studio, also man könnte wollen, auch im Visual Studio das Programm, was quasi auf dem Embedded Linux jetzt läuft, zu debuggen. Ja, und damit möchte ich dann erstmal schließen und euch entlassen nach dem langen Vortrag.